Ja, wir beginnen unseren Gottesdienst heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir wollen miteinander die Lesung aus dem Hebräerbrief 5 bis 10 lesen. Dazu schlagen wir die Bibel auf, das mache ich auch jetzt gerade. So. Hebräer 5, 5 bis 10. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderen Stelle spricht, Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Vers 7, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien, mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil der Gott in Ehren hielt, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelitten. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen und beten dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du uns auch diese Woche wieder durchgetragen hast und bewahrt hast, dass wir auch heute deinen Gottesdienst feiern dürfen in Frieden, in aller Ruhe, dass wir, Herr, dir zu Ehren dieses wunderbare Wort lesen und hören dürfen. Ja, im Hebräerbrief 9, Vers 11 steht, Christus ist aber gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit den Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und Herr, im Petrusbrief 3, 1, Vers 8, 10 heißt es, und wisset, da in Erinnerung an uns, Herr, wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. O Herr, wir wollen dir so herzlich danken, dass dein teures Blut gesühnt hat für unsere Schuld auf Golgatha. Dass dein Blut, Herr, angenehm war, eingegangen ist, Allerheiligste. Dass der Tempel, der Vorhang im Tempel zerrissen wurde von oben nach unten. Und wir jetzt durch deine Gnadengüte, Herr, eingehen dürfen ins Allerheiligste. Und du sitzt zu Rechten Gottes und da steht geschrieben, so ihr doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater im Himmel, der Jesus Christus. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und Herr, wir wollen dir so herzlich danken, dass wir so einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel hineingegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. So wollen wir uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir haben einen hohen Priester, der Mitgefühl mit unseren Schwachen hat und der auf gleiche Weise wie wir versucht worden ist, nur ohne Sünde. Wir wollen dir so herzlich danken, dass du weißt, wie es uns geht. Du weißt, Herr Jesus, wie wir unter dieser Last immer wieder von Neuem, Herr, geplagt werden. Und immer wieder von Neuem, Herr, manchmal auch den Sünden heimfallen. Und du sagst, dass wir zu dir kommen und alles dir bekennen sollen. Wir haben bei dir einen Fürsprecher. Und wir wollen dir so herzlich danken, dass wir jeden Tag von Neuem zu dir kommen dürfen. Jeden Tag von Neuem, Herr. Und dir so herzlich danken, dass du dieses kostbare Dein Blut für uns vergossen hast auf Golgatha. Und dass du ein hoher Priester geworden bist nach der Ordnung Melchisedeks, der kein Anfang und kein Ende hat. Und ich danke dir, Herr, auch heute. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum dritten Teil unserer Auslegungsreihe zum Markus-Evangelium und lesen und hören dazu Markus Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Und sogleich, nämlich nach der Taufe, unseres Herrn Jesus treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht, und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Die Versuchung Jesu wird von Markus nur ganz kurz berichtet. Bei Matthäus hat der Bericht darüber 11, bei Lukas 13 Verse, bei Markus sind es dagegen nur 2. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes nach der Taufe ist, dass er Jesus sogleich in die Wüste und damit in die Versuchung führt. Es ist ein vom Geist Gottes getriebenes Muss. Die griechische Formulierung ist dabei sehr interessant. Ich gebe es mal möglichst wörtlich wieder, diesen Vers. Dann heißt es: Und sogleich warf der Heilige Geist ihn hinaus, in die Wüste hinein. Wir haben zwei in ihrer Richtung und Dynamik entgegengesetzte Präpositionen. Zuerst wird Jesus hinausgeworfen, nämlich aus der menschlichen Gemeinschaft, hinaus in die Einsamkeit. Und so endet 3 Jahre später ja auch sein Leben. Er wird dann hinausgeworfen aus der Stadt Jerusalem, symbolisch damit auch hinausgeworfen aus der menschlichen Gemeinschaft, aus der Welt der Gerechten, dann genau genommen aus der Welt der Schein, Gerechten der Schein, Frommen der Schein, Heiligen, hinaus in die Einsamkeit und in die Gottverlassenheit. Das Letztere, die Gottverlassenheit, muss er allerdings dann erst 3 Jahre später am Kreuz tragen. Da gehört sie hin, da trägt er die Sünde des gesamten Kosmos, und Sünde trennt von Gott. Soweit geht das Hinausgeworfensein hier bei der Versuchung nicht. Es trennt nur von den Menschen, nicht aber von Gott. Im Gegenteil, die Wüste ist ja immer auch zugleich ein besonderer Ort durch Gottes Nähe und durch Gottes Begegnung. Und dieses Hinausgeworfensein aus der Gemeinschaft mit den Menschen ist zugleich ein Hineingeworfensein in die Wüste, in die Einöde, in den Ort des Mangels und damit auch aber in den Ort der totalen Abhängigkeit von Gott. Wir denken an die 40-jährige Wüstenwanderung Israels, beide Male 40, damals 40 Jahre, hier bei der Versuchung 40 Tage. Damit beginnt der Dienst Jesu. Gewissermaßen ist die Einleitung, die Vorbereitung, die Versuchung. Und sie steht hier ganz klar im Mittelpunkt. Sie ist das Ziel dieses ganzen Geschehens. So sagt es Matthäus 4, Vers 1 ganz ausdrücklich: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Es geschieht, damit er vom Teufel versucht wird. Es war sicher in der Wüste auch die Zeit der Stille wichtig, 40 Tage. Die Zeit der intensiven Gemeinschaft mit dem Vater, was ja immer auch ein Teil, der wichtigste Teil des Fastens ist. Aber wir sehen trotzdem das eigentliche Ziel, auf den alles dann am Schluss hinausläuft, dieser 40 Tage, war ausdrücklich die Versuchung durch Satan. Und liebe Geschwister, ich denke, das ist auch für uns heute wichtig. Die Wege Gottes sind mit jedem von uns individuell ganz verschieden. Und deshalb dürfen wir da auch nicht pauschalieren und sagen, so muss es bei jedem sein. Aber im Grundsatz gilt, wer zum Dienst tauglich sein soll, der muss für den Dienst geformt und geprüft werden. Der muss sich bewähren in der Versuchung, in der Anfechtung. Die Abläufe im Detail, wie gesagt, sind da sicher bei jedem Einzelnen verschieden. Der eine darf vielleicht schon sehr schnell, nachdem er zum Glauben gekommen ist, im Dienst stehen und hat vielleicht erst etliche, sogar lange Zeit später, geistliche Durststrecken und ernsthafte Prüfungen durchzustehen. Bei anderen stehen die vielleicht schon ziemlich am Anfang ihrer Jesus-Nachfolge. Warum muss Jesus gleich zu Beginn seines Dienstes versucht werden? Ich denke, es liegt daran, Jesus ist der zweite, der wahre Adam, der eigentliche Mensch, wie er von Gott gewollt war. Der erste Adam ist der Versuchung erlegen und hat damit die Welt ins Chaos gestürzt und sie dem Bösen, der Sünde und des Todes, der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels ausgeliefert. Jesus als der zweite Adam muss vor dem eigentlichen Beginn seines Dienstes unter Beweis stellen, dass er der Sünde widersteht und die Welt durch seinen stellvertretenden Sühnetod damit wieder herausretten kann aus der Sünde, aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Deshalb die Versuchung bei Jesus in dieser Intensität gleich ganz am Anfang. Jesus hatte einen einzigartigen Auftrag und deshalb muss er auch einen einzigartigen Weg gehen. Da Jesus in seiner Erdenzeit nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch ist, muss er gehorsam lernen. Da stutzen wir im Moment, wenn wir das hören und fragen, ja, muss denn Jesus als Gott gehorsam lernen? Als Gott eigentlich nicht, aber eben auch als Mensch. Wir haben es in der Schriftlesung Hebräer 5, Vers 8 gehört. Und der dort verwendete griechische Begriff mantano heißt nicht nur lernen, sondern auch erfahren und kennenlernen. Und darum geht es hier sicherlich mehr. Jesus muss nicht in dem Sinne gehorsam lernen, dass auch nur die allerwinzigste Spur von Ungehorsam gegenüber dem Vater, darum geht es ja, da gewesen wäre. Aber als allmächtiger Gott selbst, der er vor seiner Menschwerdung war, der nur innerhalb der Dreieinheit Gottes noch vom Vater zu unterscheiden, ansonsten selbst ganz allmächtiger und vollkommener Gott ist, war ihm bis zu seinen Erdentagen Gehorsam im Grunde fremd. Es gab ja niemanden, gegenüber dem er hätte gehorsam sein müssen und können. Denn wer selbst in der Hierarchie auf dem Thron Gottes mit ganz oben sitzt und niemand wirklich ernsthaft über sich hat, wem soll er letztlich gehorsam sein? In seinen Erdentagen war es anders. Da hat er sich seiner Göttlichkeit entäußert, wie Gottes Wort sagt. Er hat sie abgelegt, gewissermaßen im Himmel gelassen. Er ist, wenn wir so wollen, aus der Dreieinheit Gottes herausgetreten und unter uns Mensch geworden. Und mit diesem Schritt hat er sich unter den Vater und unter dessen Willen gebeugt. So ist sicher auch 1. Korinther 11 zu verstehen. Und nun lernt er kennen, was es heißt, in der Hierarchie nicht mehr ganz oben, sondern ein gutes Stück weiter unten zu sein. Dass er immer noch sehr viel Autorität hat, das sehen wir, wenn er an einer Stelle etwas sagt, es wäre ihm ein Kleines zu gebieten und es wären Heerscharen von Engeln da. Da sehen wir diese Ambivalenz seines Seins, diese beiden Elemente, sein Menschsein und sein immer noch Gottsein. Nun aber in diesem Sinne, dass er nun eben nicht mehr nur Gott, sondern eben auch wahrer Mensch ist, hat er dann gehorsam gelernt, eine für sich selbst neue Erfahrung gemacht. und sich in dieser neuen Situation und Herausforderung als vollkommen und sündlos bewährt. Geht nicht darum, dass das hätte quasi jemals zur Frage gestanden. Aber es muss unter Beweis gestellt werden, das ist was anderes. Diese Dinge fielen Jesus auch nicht einfach in den Schoß. Wir neigen ja dazu, aufgrund seiner Göttlichkeit zu denken, na ja klar, der hat das alles automatisch quasi im Griff. Aber im Garten Gethsemane sehen wir, wie ernst auch die menschliche Seite Jesu zu nehmen ist, wie er als Mensch hier geistliche Kämpfe durchstehen muss, die ihm als Gott bis dahin völlig unbekannt waren. Zumindest in dem Sinn unbekannt waren, dass er bis dahin nicht selbst aktiv in diesen Herausforderungen gestanden hat. Und deshalb sagt ja auch die Bibel, ich glaube, es ist der Hebräerbrief, weil er auf diese Weise gelitten hat, versucht wurde, kann er uns nun auch vollkommen verstehen. Denn er war eben nicht nur oben auf dem Thron des himmlischen Vaters und hat da anteilnehmend, mitfühlend zugeschaut, sondern er ist eben ganz in unsere Lebenswirklichkeit mit seiner ganzen Existenz eingestiegen und eingetreten und hat das selber alles am eigenen Leib erfahren und durchlitten. Am Kreuz geht das dann bis hin zur Gottverlassenheit, einem Geschehen, das wir uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können, denn wie soll Gott von sich selbst verlassen sein? Das gehört eben ins Geheimnis der für uns ohnehin nicht fassbaren Dreieinheit Gottes. In der Wüste wartet nun auf Jesus also die neue Erfahrung der Versuchung. Insgesamt 40 Tage dauert diese Zeit. Markus fasst ganz kurz zusammen. Bei ihm könnte man es deshalb so verstehen, dass Satan schon während dieser ganzen 40 Tage versucht hätte, Jesus anzugehen und eben zu versuchen. Wenn wir dann allerdings die anderen Evangelien dazu nehmen, dann kriegen wir ein etwas differenzierteres Bild, dass Satan wohl erst am Ende dieser 40 Tage an Jesus herantritt, um ihn zu versuchen. Das leuchtet auch am ehesten als Möglichkeit und satanische Strategie ein. Und da wird es auch wieder für uns, liebe Geschwister, aktuell. Satan greift uns in der Regel eher nicht an, wenn wir ausgeschlafen, topfit, gestärkt sind, auf der Höhe unserer Kraft, geistig wie körperlich. Ich denke, das erleben wir immer wieder. Er greift uns dann an, wenn wir durch äußere Umstände schon angeschlagen sind. Dann versucht er, Salz in die offene Wunde zu streuen. Dann versucht er, Zorn gegen unsere Mitmenschen aufkommen zu lassen, die uns vielleicht übel mitgespielt haben. Dann versucht er, Misstrauen gegen unseren himmlischen Vater zu sehen, der es angeblich vielleicht doch nicht so gut mit uns meint und macht und so weiter und so fort. Also da, wo wir schwach sind, da ist er zeitnah auf dem Plan. Und als nun Jesus 40 Tage gefastet hat und damit als Mensch wohl ziemlich am Ende seiner Kräfte ist, da ist die Stunde Satans gekommen. Bei Markus wird das nun interessanterweise gar nicht weiter ausgeführt, nur kurz benannt. Sein Bericht enthält allerdings dann eine interessante Besonderheit gegenüber den übrigen Evangelien, nämlich die wilden Tiere. Wir lesen dann, und er war unter den wilden Tieren, und die Engel, die kommen in den anderen Evangelien auch wieder vor, dienten ihm. Er war unter den wilden Tieren. Die Ausleger rätseln, was haben die wilden Tiere hier zu suchen? Warum werden die explizit erwähnt? Dass es die in der Wüste gibt, weiß man. Aber welche Bedeutung haben sie hier in diesem Geschehen? Im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Sie können einerseits die Bedrohlichkeit der Wüste zusätzlich unterstreichen. Es gibt dort nichts nur zu essen. Es ist nicht nur tagsüber brutal heiß, sondern nachts auch empfindlich kalt. Also ein rundherum unwirtlicher und eben zudem auch, und das ist jetzt der vierte Punkt, gefährlicher Ort. Hier hausen auch noch die wilden Tiere, die für einen einsamen, zumal von Hunger und Durst geschwächten Menschen durchaus eine weitere lebensgefährliche Bedrohung darstellen können. Wäre Möglichkeit A, dass sie deshalb erwähnt sind, um die Gefahr, das Problem der Wüste nochmal kräftig zu betonen. Die andere Möglichkeit, dass Jesus ähnlich wie einst Daniel in der Löwengrube mitten unter den wilden Tieren sicher lebt, im Frieden mit ihnen. Fritz Rieniger schreibt dazu, wenn der Teufel aus dem Feld geschlagen ist, dann kommt auch das Tier aus Wildheit und Gier und Unstetigkeit in die Geborgenheit zurück. Meines Erachtens ist diese zweite Möglichkeit die näher liegende und vermutlich richtige. Denn die Formulierung, die hier im Griechischen verwendet wird, meta plus Genitiv, also die Präposition meta mit Genitiv, hat die Bedeutung von inmitten, in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft von jemandem zu sein. Das heißt, Jesus lebt nicht im bedrohlichen Gegenüber unter den wilden Tieren, sondern in der harmonischen Gemeinschaft mit ihnen. In der Gegenwart des Heiligen sind auch die wilden Tiere zahm und lammfromm. Wo sich dagegen der Mensch der Endzeit ganz von Jesus und vom Heiligen entfernt hat, wo Gottlosigkeit und Unheiligkeit sein Wesen ausmachen, da wenden sich auch die wilden Tiere in ihrer ganzen Bestialität gegen den Menschen. Wir sehen das dann als endzeitliche Entwicklung angekündigt in Offenbarung 6, Vers 8. Das ist das vierte Siegel, das fahle Pferd der Tod. Und da werden die Menschen der Endzeit zusätzlich zu Schwerthunger und Pest auch von den wilden Tieren heimgesucht und getötet. In Deutschland steht mir als Beispiel bei diesem Thema immer wieder die längst unkontrollierte Ausbreitung des Wolfes vor Augen. Laut Bundesamt für Naturschutz gab es 2023/24 sage und schreibe 209 Wolfsrudel in Deutschland. Zusätzlich zu diesen 209 Wolfsrudeln noch 46 Wolfspaare, die dann demnächst auch neue Rudel bilden werden, und 19 sesshafte Einzelwölfe. Die Zahl der Wölfe wird offiziell insgesamt mit rund 1600 in Deutschland angegeben. Der Deutsche Bauernverband dagegen geht von 1800 bis 3300 Wölfen in Deutschland aus. Nun sagen uns diese Zahlen vielleicht nicht allzu viel, aber nehmen wir mal den weltweiten Vergleich, liebe Geschwister. Die höchste Wolfsdichte pro Quadratkilometer weltweit. Die höchste Wolfsdichte pro Quadratkilometer weltweit finden wir nicht etwa in den Weiten Kanadas oder in den Wäldern Skandinaviens. Nein, die höchste Wolfsdichte weltweit haben wir im dicht besiedelten Deutschland. Es ist schon interessant, wie auch hier der Mensch die Instrumente des Gerichtes Gottes selbst bereitstellt und nicht nur hier. Wir können die wilden Tiere zusammenfassen in der Botschaft, sie sind in der von Gott abgefallenen Welt eine ernsthafte Bedrohung und gehören am Ende zu den Gerichten Gottes über die gottlose, antichristliche Menschheit. In der Gegenwart Gottes und des Heiligen herrschen dagegen paradiesische Zustände und da sind auch die wilden Tiere lammfromm und Jesus kann im Frieden mitten unter ihnen leben. Dass die wilden Tiere hier nicht als Gefahr, sondern im Sinn einer harmonischen Gemeinschaft mit Jesus erwähnt werden, wird meines Erachtens gerade bei Markus bekräftigt durch den nächsten Halbsatz und die Engel dienten ihm. Also die wilden Tiere und die Engel werden in einem Satz zusammengefasst und Markus scheint nach meiner Wahrnehmung damit sowohl die wilden Tiere, die Gemeinschaft der wilden Tiere als auch den Dienst der Engel als ein positives, harmonisches Gesamtbild zu zeichnen. Was die Engel betrifft, da berichtet Matthäus detailliert, dass sie erst später, nach der Versuchung in Erscheinung treten. Nachdem Jesus die Versuchung Satans abgewehrt hat, versorgen ihn die Engel mit Essen und Trinken und stärken ihn dann wohl auch seelisch und geistlich durch ihre Gegenwart. Wieder müssen wir sehen, Jesus ist nicht nur Gott, er ist auch ganz und gar wahrer Mensch. Und da tut ihm auch diese Gegenwart als Mensch, diese Nähe, diese Fürsorge der Engel, die ihn im Auftrag des himmlischen Vaters versorgen, gut an Leib und Seele. Wie es auch uns gut tut und in diesen Tagen wichtig ist, dass wir als Geschwister einander in verschiedenen Nöten und Herausforderungen tröstend und womöglich auch praktisch unterstützend, stärkend, ermutigend zur Seite stehen. Freud und Leid, Prüfung und Dienst, Gefahr und Sieg, diese ambivalenten Dinge benennt dann auch der nächste Vers 14. Wir lesen: Und nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium. Rein historisch gesehen sehen wir wieder, dass die Evangelien uns keinen lückenlos gegliederten Lebenslauf Jesu berichten. Gerhard Mayer weist darauf hin, dass Jesus eine Zeit lang parallel zu Johannes dem Täufer gewirkt hat. Und zwar das, was von Johannes 1,35 bis Johannes 4,42 berichtet wird, das sind dann nach der Taufe unter Versuchung zunächst die Berufung der ersten Jünger, die Hochzeit zu Kana, ein erster Gang nach Jerusalem mit der ersten Tempelreinigung, Johannes 2, Johannes 3, dort in Jerusalem das bekannte Gespräch mit Nikodemus. Dann wird Johannes 3,22 folgende ausdrücklich erwähnt, dass Jesus dann im Land Judäa wirkt und Johannes zeitgleich in Enon tauft und ausdrücklich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden war. Und dann zieht Jesus hinauf nach Judäa durch Samaria. Hier findet die Begegnung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen statt. Und schließlich kommt Jesus nach Galiläa und zu diesem Zeitpunkt dann scheint Johannes gefangen genommen worden zu sein, Johannes der Täufer. All das fasst Markus hier wieder einmal großzügig zusammen. Ihm kommt es weniger auf die exakte Abfolge der Ereignisse an, als vielmehr auf die Botschaft. Und die Botschaft heißt, der Dienst Johannes des Täufers ist jetzt zu Ende, aber gleichzeitig, wo die Macht des Bösen versucht, den einen Boten Gottes erfolgreich aus dem Verkehr zu ziehen, bricht ein neues und viel helleres Licht des Evangeliums mit Macht hinein in die Finsternis. Und liebe Geschwister, auch das ist wichtig für uns. Satan mag es immer wieder gelingen, etwas Sand ins Getriebe christlicher Arbeit zu streuen. Er mag Einzelne durch Krankheit, Unfall, verschiedene Dinge ein Stück weit lähmen, aus dem Verkehr ziehen, vielleicht sogar komplett und für immer in diesen Erdentagen. Aber solange Gemeinde Jesu auf dieser Erde ist und der Geist Gottes wirkt, solange wird das Licht des Evangeliums in die Finsternis dieser Welt hineinstrahlen. Und in unseren Tagen ganz gewiss auch noch, und wir haben ein vielfältiges Zeugnis davon. Und das hat damals mit Vollmacht begonnen, das Licht des Evangeliums, wir lesen Vers 14b, und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und mit diesem Hinweis aufs Reich Gottes knüpft die Verkündigung Jesu auch nahtlos an die Johannes des Täufers, denn der sagte, oder Jesus sagt jetzt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Vers 15. Also zunächst im Kern eine große Übereinstimmung. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Das war auch die Botschaft Johannes des Täufers. Einen Unterschied allerdings gibt es, soweit ich sehe, die Feststellung, die Zeit ist erfüllt. Die fehlt, soweit ich sehe, bei Johannes. Und das wäre auch logisch. Denn erst mit Jesus ist die Zeit erfüllt. Erst er kann das wirklich und mit letzter und absoluter Gewissheit sagen. Und wir wissen ja auch, Johannes kamen trotz des klaren Zeugnisses Gottes immer wieder auch Zweifel. Ist die Zeit wirklich erfüllt oder müssen wir doch noch auf einen anderen warten? Jesus aber kann sagen, die Zeit ist erfüllt. Ich bin der in den Heiligen Schriften verheißene Messias. Jetzt hat Gott sein Volk heimgesucht, um Erlösung zu bringen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In Jesus ist's gekommen und, liebe Geschwister, auch in seinen Jüngern, in uns. Es ist inwendig angebrochen. Siehe Lukas 17, 21. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist, liebe Geschwister, inwendig in euch. Es ist kein äußerlich sichtbares politisches Reich, sondern ein unsichtbares geistliches. Aber dabei ein durchaus überaus mächtiges Reich. Und deshalb, auch das erleben wir immer wieder, gerade in diesen Tagen, fürchtet die Finsternis dieses Reich. Und sie versucht es zu bekämpfen, wo es nur geht. Das ist seit 2000 Jahren nicht anders. Allerdings hat sich gezeigt in diesen 2000 Jahren, je massiver der Feind von außen gegen dieses Reich Gottes anstürmt, umso stärker wird es und umso mehr breitet es sich aus. Äußere Bedrohung und Verfolgung ist zwar hart für die Gemeinde, aber schadet dem Wachstum der Gemeinde in aller Regel nicht, sondern befördert es. Und der Feind hat deshalb die Taktik wesentlich geändert. Es findet zwar auch heute immer noch äußere Bedrohung, Gewalttat gegen das Reich Gottes statt. Da können einem unter Umständen sogar mal die Türen eingesprengt werden, wie es neulich wohl bei einem Prediger des Evangeliums der Fall war, aus mir nicht bekannten Gründen. In Deutschland, wohlgemerkt. Eine mächtig auf die Nase bekommen, verletzt, geblutet und so weiter. Man glaubt gar nicht, was heute für Dinge geschehen. Also auch äußere Bedrohung, Gewalttat gegen das Reich Gottes gibt es nach wie vor, wird auch in der Zukunft schätzungsweise noch mehr zunehmen, auch bei uns. Viel gefährlicher aber, liebe Geschwister, und vor allem versucht der Feind, dieses Reich Gottes von innen heraus zu zerstören, durch falsche Lehre, durch Lieblosigkeit und vieles mehr. Achten wir deshalb darauf, dass diese Dinge bei uns keinen Raum finden. Nicht in der Gemeinde, nicht in unserem Umgang miteinander als Geschwister, nicht in unseren christlichen Familien, sondern dass wir diese Dinge schon in den ersten Ansätzen erkennen, ihnen entgegentreten, sie zurückweisen und beim klaren Wort des Evangeliums bleiben. Und dass wir da in diesem Zusammenhang auch regelmäßig miteinander im Gebet dranbleiben, was ich seit Jahren tue, dass wir darum beten, dass da alles Falsche, alles Unwahrhaftige, alles Böse von der Gemeinde fernhält und wo es dann ihm doch gelungen ist, vielleicht da oder dort durch einen Türspalt reinzuschleichen, dass wir es erkennen und wieder aussondern können. Und das Wichtigste dabei, beim Wort des Evangeliums bleiben, aber natürlich auch nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, im Umgang miteinander. Dieses Wort des Evangeliums ist zunächst kein angenehmes Wort. Warum? Der Mensch wird gerne bestärkt und gelobt auf seinem Weg. Und wir haben heute viele Menschen, die überzeugt sind, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich vermute, dass in früheren Zeiten da viel mehr Realitätssinn da war. Viel mehr Empfinden des Mangels und deshalb auch viel mehr Suche, viel mehr Offenheit, viel mehr Sehnsucht nach dem Wahrhaftigen als heute. Heute leben wir in der Zeit der Laodicea-Gemeinde, einer Gemeindesituation, in der die Menschen sich haben satt machen lassen von Satan. Und eine solche Situation ist geprägt von Zufriedenheit und Sattheit. Die Laodicea-Gemeinde sagt, Offenbarung 3,17, ich bin reich, ich habe Überfluss, ich brauche nichts. Und liebe Geschwister, das sagen viele vermeintliche Christen heute auch. und sie merken gar nicht, dass sie tatsächlich gefangen sind in den Irrlehren anderer Religionen, religiöser Strömungen und Weltanschauungen, in falschen Prophetien und Neuoffenbarungen. Seit Jahren werde ich etwa immer wieder auf Bertha-Dudé verwiesen oder angebliche Neuoffenbarungen aller möglichen Art. Also das hat in den letzten Jahren irgendwo exorbitant zugenommen. Dabei leugnet beispielsweise Bertha-Dudé die ewige Verdammnis, die biblisch aber ganz klar bezeugt ist. Das heißt, sie hat eine unbiblische Lehre. Andere Menschen investieren zum Teil viel Kraft, Geld, Zeit in die Einweisung in östliche Religion. Und dann ist es schwer, nachdem man sich vielleicht viele Jahre, sogar vielleicht Jahrzehnte seines Lebens damit befasst hat, enorm viel Zeit und Geld investiert hat, sich für den Gedanken zu öffnen, dass all das, was man da investiert hat, möglicherweise eine totale Fehlinvestition war. Dass das, was man da in Jahren, vielleicht Jahrzehnten gelernt und eingeübt hat, völlig in die Irre, total am Leben mit dem allmächtigen Gott vorbeigeführt hat. Deshalb ist das Evangelium vom Reich Gottes zunächst für viele eine Zumutung. Es mutet uns zu, den Weg, auf dem wir sind, kritisch zu überdenken. Uns die Frage stellen, führt uns unser bisheriger Weg, auf dem ich jetzt im Moment gerade unterwegs bin, zuverlässig ins Reich Gottes? Kann ich das mit absoluter Gewissheit sagen? Am Ende meines jetzigen Lebenswegs steht die ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Alle meine Sünden sind mir durchs Blut Jesu vergeben. Das können wir, wenn wir erkannt und angenommen haben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn und seinen Kreuzestod. Und zwar ganz wichtig, es geht um den Jesus der Bibel, der da am Kreuz gestorben ist, für uns. Nicht um irgendeinen anderen Jesus irgendwelcher vermeintlicher Neuoffenbarungen, woher sie auch kommen und wie schön sie auch klingen mögen. Viele sagen heute, ich hab's doch, ich bin auf einem guten Weg, ich fühle mich wohl. Ich bin okay. Da kann ich nur sagen, überprüf deinen Weg am Wort Gottes. Ist es der Weg, den du in der Bibel beschrieben findest? Kennst du Jesus als deinen persönlichen Heiland? Bist du dir der Vergebung deiner Sünden und des ewigen Lebens in Jesus gewiss? Wenn du das alles bestätigen kannst, ohne Zweifel, dann dürfte es der richtige Weg sein. Dann ist es der richtige Weg. Wenn nicht, dann überdenk ihn. Denn dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit, um nicht zu sagen mit Sicherheit, auf dem falschen Weg. Von diesem Überdenken redet nun Vers 15b. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, an das Wort Gottes, das wir haben. An das Evangelium, Fleisch geworden in Jesus, Buch geworden in der Heiligen Schrift. Das griechische Metanoeite benennt exakt diese Umkehr des Denkens. Also Buße tun meint wörtlich, lerne neu zu denken. Dreh dein Denken um in eine neue Richtung. Das geschieht, indem ich meinen bisherigen Lebensweg kritisch im Licht des Wortes Gottes überprüfe. Dann stelle ich möglicherweise erschrocken fest, mein bisheriger Weg führt nicht zu Gott, auch wenn ich das vielleicht bisher geglaubt habe. Aber das Wort Gottes zeigt mir, dass es ein Irrtum war. Was tue ich? Ich kehre sinnvollerweise um. Wenn ich erkenne, dass ich auf dem falschen Weg bin, sollte ich dringend den Kurs korrigieren, damit mir es nicht geht wie der Titanic. Das ist die Botschaft Jesu. Und liebe Geschwister, das ist unsere Botschaft bis zum Tag der Entrückung. Kehrt um, denkt neu, glaubt ans Evangelium. Wirf alle anderen Lehren, Offenbarungen und so weiter über Bord und halt dich allein an das Wort Gottes, allein an die Bibel. Und zwar nicht durch irgendeinen Glauben, sondern durch den Glauben an das Evangelium. Und das ist auch ganz wichtig in den heutigen Tagen, man liebt die Schwammigkeit. Nein, aber die Bibel ist nicht schwammig. Es sind damit klare Inhalte verbunden, ganz konkrete, klare Inhalte. Eine Botschaft ohne klare Inhalte ist ganz grundsätzlich keine Botschaft, sondern Gelaber. Wir sollen aber nicht irgendwelchem Gelaber vertrauen. Da ist ja sowieso keine Substanz da, auf die man sich gründen könnte. Nein, Glauben heißt, die konkreten verkündigten Inhalte bejahen und für sich ganz persönlich annehmen. Und dann gehört natürlich auch in der Folge dazu, dass diese Inhalte dann praktisch unser Leben prägen und bestimmen. Glauben heißt ja Vertrauen. Ich vertraue mich mit meinem ganzen Leben dem Evangelium an und dem, der es gebracht hat, der sein Leben für uns gegeben hat, unserem Herrn Jesus Christus, unserem himmlischen Vater. Und liebe Geschwister, das ist eine großartige Sache, gerade auch in diesen Tagen, wenn wir im Vertrauen auf den himmlischen Gott und Vater leben dürfen. Dass wir nicht nur wissen dürfen, in der Zukunft eines Tages, in der Ewigkeit, da ist ein Platz für mich reserviert, da hat Jesus eine Wohnung bereitet, sondern dass ich wissen darf, in allen Herausforderungen dieser Erdentage, mit aller Krankheit, mit allen möglichen anderen Dingen, ich weiß den himmlischen Vater an meiner Seite, ich weiß den Herrn Jesus bei mir, ich weiß den Heiligen Geist in mir, der mich führt und leitet. Eine großartige Sache. Und damit auch du auf diesem Weg sein kannst, wirf alle anderen Jesus aus deinem Bücherregal und erst recht aus deinem Herzen und halt dich allein an den Jesus der Bibel, allein an den Jesus, der am Kreuz starb. So werden wir gerettet und nur so. Und es wäre doch traurig, nein furchtbar, wenn die Ewigkeit bei Gott ohne dich stattfinden würde. Also bleib nicht auf selbstgewähltem, aber falschem Weg, sondern komm zu Jesus. Jetzt. Amen. Wir beten. Treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich, dass du in Jesus Christus selbst Mensch geworden bist. Ja, wir sehen es gerade auch in dieser Geschichte, in diesem Bericht von der Versuchung durch Satan, wie sehr dieses Menschsein und Menschwerden deine Erdentage geprägt hat, bis hin zum Tod am Kreuz, zum Leiden im Garten Gethsemane. Aber es musste sein für uns. Und dass du dann am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerrissen ist und du uns damit gezeigt hast, der Weg zu dir ist offen, sperrangelweit für jeden. Jeder darf kommen und jeder, der nicht kommt, ist selber schuld. Und jeder, der eines Tages in der Ewigkeit verloren geht, der kann dir keinen Vorwurf machen, denn du hast absolut alles getan, was notwendig war und ist, damit jeder ganz umsonst aus Gnade gerettet werden kann. Wir danken dir, dass diese Botschaft auch heute noch von vielen gehört werden kann. Wir danken dir, dass bis heute auch die Möglichkeiten des Internets dazu bestehen, dass diese Botschaft auch die Menschen einsam, alleine, zu Hause oder in kleinen Grüppchen erreichen darf, die vielleicht keine bibeltreue Gemeinde mehr haben, die sie aufsuchen können. Dann schenk du aber, wir haben es auch gesehen, an den Engeln, die Jesus gedient haben, wie wichtig auch die praktische, gelebte Gemeinschaft der Gläubigen ist. Wie sehr wir eben als Erdenmenschen, die nicht nur eine Seele haben, nicht nur den Heiligen Geist in uns haben, sondern eben auch Leib, dass wir auch diese äußeren Dinge brauchen, dass die uns gut tun. Und dass wir uns auch als Geschwister in diesen Tagen soweit möglich nahe sind, einander stärken, auch die Wege zu den Gottesdiensten soweit möglich auf uns nehmen. Und auch wenn viele hier weit zu fahren haben, lange zu fahren haben, es deshalb auch nicht immer jeden Sonntag schaffen, aber dass sie sich doch möglichst häufig auf den Weg machen, um einander zu begegnen. Und auch da, wo sich die Geschwister zu Hause da und dort in den Häusern treffen, dass sie auch den Weg nicht scheuen, mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde zum nächsten Hausgottesdienst, zur nächsten Hausgemeinde zu fahren, um dort mit gleichgesinnten Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Es ist so wichtig in diesen Tagen und in den kommenden, dass wir einander zur Stärkung, zum Trost, zur Ermutigung, zum Dienst da sind. Wir danken dir, dass wir das noch dürfen und können. Lobet und preisen dich, Herr, dass du auch weiterhin über der Gemeinde deine Hände halten wirst in den Herausforderungen dieser Tage, bitten dich für die, gerade auch für die verfolgten Geschwister auf der Welt. Wir denken an die in Afrika, in Nigeria, in anderen Ländern, wo sie zum Teil umgebracht werden, verschleppt, verkauft und so weiter. Dass du bei ihnen bist, sie stärkst, sie ermutigst, sie tröstest, sie wissen lässt und sie spüren lässt auch ganz leibhaftig, dass du unter ihnen bist, dass sie im Glauben nicht nachlassen, nicht in der Freude mit dir zu leben, mitten in all diesen Herausforderungen. Wir bitten dich für die Kranken, für die Einsamen zu Hause, für die Alten. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns Kraftstärkung, Zurüstung braucht an Leib und Seele. Und wir bitten dich für unser Vaterland, für Europa. Du siehst da mancherlei schwierige Entwicklungen. Und wir dürfen dich aber auch bitten, womöglich nach deinem Willen, dass du immer wieder doch noch korrigierend, zurechtbringend eingreifst. Und dass aber auch in unserem Volk und Land noch möglichst viele Menschen zum Glauben kommen, das Evangelium für sich ganz persönlich annehmen, wenn du rufst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Ja, wunderbar. Lasst uns gemeinsam aufstehen und das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.